Herzlich willkommen, ihr hört die 706. Folge des Sneakpods und wir besprechen den Film Seitenwechsel. Dazu sind wir heute hier in relativ kleiner Runde in unserem New Yorker Apartment zusammengekommen und es ist irgendwie schwarz-weiß geworden, während ich gerade auf Aufnahme gedrückt habe. Und bei mir ist Christoph Perner, der heute versucht, als Frankfurter durchzugehen.
Guten Abend, beziehungsweise Mosche. Ei, gute, wie?
Also ähnlich.
Ja, und Robert Krüger ist wie gewohnt der oberfiese Schwede.
Was für ein oberfieser Schwede, Hilfe.
Ja, da guckst du, was?
Ach so, der, ja, jetzt weiß ich wieder.
Der immer die fiesesten überhaupt spielt.
Ja.
Und Schwede.
So ist es.
Obwohl, hier ist er gar kein Schwede.
Nö, hier ist er nur ein Arschloch. Ja. Ja, so. Seitenwechsel hast du vorgeschlagen. Glaube ich. Nee, du hast das auch, oder? Mhm. Letzte Woche.
Ja, ich weiß. Ja. Ich befürchte, ich war das, ja.
Es wäre jetzt lustig, wenn es Stefan gewesen wäre und der jetzt dann heute nicht hier in der Sendung dabei ist und einfach so ein Ei ins Nest legt und dann sagt, hier komm ich. Dann nach mir die Sinnflut. Aber nee, das warst du. Und du bist hier.
Ja, das
hier.
Ist ja schon gut zusammengefasst. Ei ins Nest gelegt, genau.
Ja. Bei Netflix steht er unter von der Kritik gelobte Film und ich glaube, das ist er auch. Also wir müssen, man hört vielleicht schon durch, dass wir jetzt möglicherweise nicht so begeistert waren.
Ja, mal gucken, mal gucken.
Mal gucken.
Also, ich erzähle erst mal, um was es geht.
Genau, da muss ich dich fragen. Also, ja. Christoph, ja, Passing beziehungsweise Seitenwechsel, worum ging's?
Ich habe nicht so richtig Ahnung, ob ich wirklich verstanden habe, worum es wirklich geht. Auf der Bildebene, die übrigens in Schwarz-Weiß ist, in sehr schön aussehendem Schwarz-Weiß, begleiten wir zwei Frauen, die sich aus der Kindheit kennen, die schwarz sind, waren, ja, als Kinder.
Sie sind es auf jeden Fall.
Ja, das ist eben die Frage, was das definiert. Und die eine von denen hat irgendwann entschlossen, dass sie jetzt sich als Weiße ausgibt und hat blonde Haare und
Make-up.
Ja, hat wohl auch einen recht hellen Teint, aber hat eben vielleicht auch Make-up. Hat einen blonden Mann geheiratet, der von nicht von Stellan, sondern von Alexander Skarsgård gespielt wird, der immer Fieslinge spielt. Deswegen die vorhin der Opener. Der hier ein ganz fieser Rassist ist, der Schwarze hasst und der offensichtlich nicht gemerkt hat, dass seine Frau eigentlich schwarz ist. Und
was ein bisschen unglaubwürdig ist, aber okay.
Ein bisschen, ja. Ja, auch, dass er als die Freundin, gespielt von Tessa Thompson, trifft, auch bei der nicht merkt, dass die schwarz ist. Was noch unglaubhafter ist. Aber egal. Das ist vielleicht auch nicht so relevant, ob das glaubhaft ist. Ja, und die beiden Freundinnen, oder die beiden früheren Freundinnen freunden sich wieder an, praktisch, jetzt als Erwachsene, nachdem sie sich aus den Augen verloren hatten. Und die, ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, die von Ruth Negger gespielte, eben Pseudo-Weiße, wird so ein bisschen Teil der Familie ihrer Freundin oder der nicht der Familie.
Die Damen heißen Claire und Irene. Also Claire ist die sich als weiß
genau.
Durchs Leben schlägt.
Claire und die andere ist Irene. Claire ist eben dann immer mit Irene und ihrem Mann unterwegs, gehen auf Partys, geht zum Teil auch nur mit dem Mann auf Partys. Bisschen strange. So ein bisschen angedeutete Dreiecksbeziehung, auch ein bisschen angedeutete lesbische Beziehung zwischen den Frauen, allerdings wirklich nur ganz angedeutet. Aber schon eindeutig, also wie sie sich irgendwie so einmal auf so einer Party so die Hand an der Hand berühren und so. Aber das alles nicht auserzählt. Und ja. Irgendwie lässt uns das Fragen zurück. Also mich jedenfalls. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so bin ich zu blöd für den Film? Sehe ich irgendwelche Ebenen nicht? Beziehungsweise ich konnte da so Ebenen erahnen, aber ich konnte sie nicht richtig fassen. Bin ich jetzt gezwungen, irgendwie Sekundärliteratur zu lesen, um den Film zu verstehen? Oder ist es Ist es einfach nur Pseudo-Deep? Ich weiß es nicht.
Lass mich mal versuchen. Erklär mir. Ja, weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich stecke in ähnlichen Dilemmata wie du. Aber ich habe vielleicht können wir uns ja ergänzen. Also das Coverbild, da sieht man ja die beiden Damen back-to-back, so in zwei Schnitten. Und die eine auf weißem Hintergrund mit ihren blonden Haaren und die andere auf schwarzem Hintergrund mit ihren dunklen Haaren. Vom Gesichtshaar her in schwarz-weiß nehmen sie sich beide nicht viel. Die eine lebt also sozusagen ein Leben als Weiße, die andere als Schwarze, und das bringt halt was mit sich für beide. Ja, die eine lebt ein Leben in Luxus. Sie hat ja einen relativ reichen Typen offensichtlich geheiratet. Sie hängt da in irgendwelchen edlen Hotels rum und lässt sich Champagner. Nee, es war kein Champagner. Sie haben da irgendwas gefaked. Aber egal. Sie hat.
Also es spielt. Das sollten wir vielleicht noch sagen. Es spielt so in irgendeiner Art der 20er. Also es ist so vom Stil, von der Musik, die unheimlich nervig ist.
Schöner Jazz. Viele arme Musiker wahrscheinlich.
Es, überhaupt diese, also kurz muss ich da reinkrätschen. Hintergrundmusik oder Ton, entweder Stille, sodass dass es irgendwie immer so total entsättigt war.
Oder immer das gleiche Stück Jazzmusik mit Klavier.
Genau. Oder Jazzgedudel, das man nicht mehr ertragen konnte.
Das war aber immer dasselbe. So ein fröhliches, so ein vergleichsweise fröhliches.
Und das will eben so tun, als wären wir in den 20ern, aber es war eigentlich so eine Parallelrealität, oder? Also das hat doch mit den 20ern nichts zu tun gehabt, oder? Oder habe ich es falsch verstanden?
Ich auch sowas. Es ist New York City und es spielt so, ja, in der Frühzeit des Automobils, also irgendwie so Anfang 20. Jahrhundert irgendwie.
Aber dieser Umstand, dass die sich als Weiße ausgibt,
ja.
Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das so allegorisch gemeint? Oder gab es sowas wirklich? Oder ich habe keine Ahnung, mir kommt das komisch vor. Also mir kommt es nicht glaubhaft vor.
Also da bin ich auch, glaube ich, eher auf, das muss auf so einer Ebene ich glaube, dass natürlich, dass es so Menschen gibt, die so ein bisschen auf, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die vielleicht einen sehr hellen Hauttyp haben und vielleicht wirklich diese Entscheidung treffen können. Möchte ich mich eher durch vielleicht Haarschnitt und oder Haare färben, Männern, Frauen, egal. Vielleicht wirklich eher so nach dem Motto, führe ich ein Leben, mit dem ich mich eher als weiß ausgebe und irgendwie das sozusagen nach außen vorspiegel oder beziehungsweise mich so gebe, dass ich da dazugehören will und dann vielleicht auch so gelesen werde von der Gesellschaft. Oder mache ich das nicht und gehe auf die andere Seite? Also das kann ich ja, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die diese Wahl haben von der Art, wie sie aussehen.
Ja, aber.
Und es gibt sicherlich Leute, die das nicht, also die Option einfach nicht offen steht.
Ja, also was ich problematisch finde, finde ich sogar problematisch, was den Grundtenor des Films angeht, selbst was das Cover angeht, ist dieses Schwarz-Weiß-Ding, weil es ist ja nicht schwarz. Hatten wir vor einem Jahr die Diskussion bei der stellvertretenden amerikanischen Präsidentin, die sich ja auch als colored oder als schwarz oder ich weiß nicht genau, Thema war das irgendwie, gell, bezeichnet hat und da angefeindet wurde, sie sei ja gar nicht richtig schwarz, sie sei ja nur so zu so und so viel Viertel oder keine Ahnung.
Das ist eher so ein amerikanisches Thema, oder? Da ist immer jeder zu 2/16 und 3/48 irgendwie noch belgisch oder irgendwas. Also die haben ja immer ihre Heritage, tun sie da rum.
Deutsche und Iren.
Ja. Manchmal finde ich das aber so ein bisschen albern, wenn sie dann, ja, ich bin irgendwie.
Ja, aber genau das ist doch das Problem. Und sie hat dann irgendwann gesagt so, ja, nee, sie definiert sich so. Und da ist dann halt auch die Frage, man definiert sich selber und man wird von der Gesellschaft definiert. Und dann aber auf Basis von was? Es ist so, wenn du ein Großelternteil war schwarz, dann gehörst du zu den Schwarzen oder gehörst du zu den Weißen, ja? Das ist ja, im Endeffekt ist es ja fast, hat sowas wie so Hitler-Rassenhygiene-Gedanke, ja? Das ist ja echt total problematisch.
Darauf wollte ich jetzt auch gar nicht raus. Ich sag nur, ja. Also um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube, das ist so ein bisschen allegorisch gemeint, weil bei den beiden Schauspielerinnen jetzt, also wie du schon vorhin gesagt hast, wie der Herr Skarsgård die Rolle, ihr Mann da, der weiß jetzt nicht, wie er heißt, John.
Natürlich, wie auch sonst.
Wie kann er das nicht merken? Also bei den beiden Damen, ich weiß nicht, das kann man nicht merken, so, darum geht es, glaube ich, nicht.
Genau.
Und ja, hier ist jetzt ja sozusagen einmal der Lebensstil derer, die sich für die weiße Seite entschieden hat. Sie hat gewisse Vorteile davon. Sie hat offensichtlich Geldschein, kein Problem. Ihr Mann ist oft weg. Sie hat Kohle und kann die verjuxen, kann auf Partys gehen, hat natürlich die Möglichkeit, sich mit einer gewissen Gefahr in beiden Welten zu bewegen. Sie kann auf der weißen Seite einfach irgendwo in teuren Hotels wohnen und in Luxusboutiquen einkaufen, sich mit schönen Kleidern kleiden und all diese Dinge tun. Und sie kann aber natürlich genauso gut nach Harlem fahren. Sie muss dann halt da gucken, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, dass ihr Mann das nicht mitkriegt beim Hin- und Zurückfahren oder so. Weiß ich nicht genau, was sie dafür durch welche brennenden Reifen sie springen muss. Aber sie hat natürlich die Möglichkeit, da wo sie herkommt, aus Harlem, sich auch zu bewegen und dort auch auf die Partys zu gehen und dort auch irgendwie dann mit ihren teuren Kleidern einmal auf Glam Girl zu machen. Die andere hingegen hat, sie probiert das auch mal aus, da gibt es so Beginn der Film ja, dass sie auch mal sich als Weiße ausgibt, da treffen die beiden Damen sich ja auch, aber sie hat sich halt so in ihrem Day-to-Day-Life nicht dafür entschieden, das komplett durchzuziehen und damit kauft sie natürlich alle Nachteile, die das mit sich bringt, gerade in den 20er Jahren in New York, ist halt ultra rassistische Gesellschaft und wenn sie Harlem verlässt, es gibt mal so eine Thematik mit ihren Söhnen, dass da Leute gelyncht werden und irgendwie hinterm Auto hergeschleift und ganz fürchterliche Sachen werden da erzählt, die wahrscheinlich alle so, also nicht nur wahrscheinlich, die waren so und die sind heute noch teilweise in gewissen Gegenden so und aber auf der anderen Seite
ist sie total etabliert.
Ist sie in ihrer Gesellschaft, ist sie total etabliert und sie muss sich nicht verstellen. Sie spielt kein doppeltes Spiel. Sie hat diese Belastung von, ich darf nicht erwischt werden, nicht. Sie hat natürlich die anderen Belastungen. Klar, es hat alles, diese Medaillen haben auf beiden Seiten zwei Seiten. Und das meine ich vielleicht mit, warum, also in Englisch heißt der Film Passing, also Passing as White, also Passing, ja genau, also so gelesen werden, durchgehen, wie auch immer, wie man das übersetzen will. Auf Deutsch haben sie einen Seitenwechsel genannt, was auch gar nicht so unpassend ist, weil das machen sie natürlich beide mal. Die eine probiert die eine Seite mal aus, die andere ist da dauerhaft. Und ja, darum, da dachte ich so in der ersten Hälfte des Films, alles klar, und dann hatte ich auch so ein gewisses Gefühl, so irgendwann wird der Mann das vielleicht rausfinden und dann wird es irgendwie ein Drama geben und keine Ahnung, dann wird es irgendwelche rassistischen Ausfälle geben und Leute werden sterben und ich hatte so ein Gefühl, dass ich irgendwie ahne, wo das hingeht. Und dann passiert das aber nicht. Und der Film meandert dann so rum und dann am Anfang probiert Irene die Welt von Claire ganz kurz aus, da lernen sie sich kennen. Dann probiert Claire sozusagen mal wieder aus, wie das denn früher war, wo sie eigentlich herkommt und geht da wieder auf Partys. Und ja, dann sind so Partys, wo irgend so ein weißer, reicher Schnösel-Autor irgendwie sich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wortwörtlich zitieren soll. Ja, der geht halt mit den Schwarzen auf Partys, um sozusagen die Milieustudie zu machen, wahrscheinlich, um in seinem nächsten Buch darüber zu schreiben. Und das hat was ganz Widerliches, so von wegen, obwohl die Schwarzen nehmen ihn in dem Fall in ihre Society so ein bisschen irgendwie mit auf, weil sie wahrscheinlich auch glauben, dass sie sozusagen auch mal die sich davon erhoffen, dass er auch sieht, dass das ganz normale Leute sind und vielleicht...
Ja, und weil sie schon auch positiv verklärt werden, gell?
Also das auch,
ist halt, ist halt schon auch irgendwie ein Trope, dass die Schwarzen eben hier so alle total freundlich und offen und es sind halt die Guten hier, gell? Also und die Claire, das ist auch das, was so für mich eben im übertragenen Sinn der Film am ehesten ausgesagt hat, war eben dieses, die Claire hat eben ihre Herkunft oder das, was sie ausmacht, sei mal dahingestellt, ob das wirklich das ist, was einen ausmacht, aber egal, ja, also jetzt hier wird es so dargestellt, hat sie eben irgendwann abgelegt oder verleugnet, könnte man auch sagen, hat zu was anderem, also hat sich im Endeffekt, da gibt es auch so eine Redewendung mit sich Federn in den Arsch stecken, ist man noch lang kein Pfau oder ich weiß es nicht, und merkt dann halt irgendwann, dass das auf Dauer nicht glücklich macht, sondern dass es eigentlich dieses in ihrem Frame zu sein und in ihrem also das zu sein, was sie eigentlich ist, dass das eigentlich viel erstrebenswerter ist. Und das sagt sie ja auch dann, dass sie zwar reich ist und weiß, aber nicht das bessere Leben gewählt hat, sondern eigentlich das, was Irene gelebt hat, halt das Erstrebenswerte ist. Ja, und ja, das ist am Ende für mich, ist das das, was der Film aussagt, mit Bildern, die ja, also Bilder, die toll aussehen, klar, aber mit einer Bildsprache, die ich also mindestens ein bisschen ansatzweise fragwürdig finde oder die mir irgendwie sauer aufstößt und wo ich auch das Gefühl habe, so, muss man das mit diesen Bildern erzählen? Ist es, ja, warum macht man das mit diesen Bildern? Am Ende sagt es nur so, ja, bleib bei dem, was du bist und verstell dich nicht. Ja, mehr ist es nicht.
Naja, also, ja, vielleicht ist das, vielleicht kann man das so lesen, ja. Also zu den Bildern jetzt nochmal, also Bildbilder. Mhm. Es sieht wirklich toll aus. Also,
ja, es sieht super aus.
Die Kamera ist enorm ruhig. Selbst wenn sie in Bewegung ist, ist sie eigentlich immer auf dem Dolly festgeschraubt und fährt einen absolut gleichmäßigen Dolly-Shot nach, der exakt dieselbe Geschwindigkeit wie unsere Protagonistin hat.
Ja, und tolle Beleuchtung.
Ja, auch das Schwarz-Weiß.
Von Seitenbeleuchtung. Ist super.
Genau. Schärfen, Spiele und so weiter. Alles, alles ganz, ganz alles toll klasse. Eingesetzt. Alles ganz toll. Aber manchmal auch so ein bisschen ermüdend und einlullend.
Style over Substance, ja.
Also an ganz vielen, also every frame a painting, ja, du kannst überall Pause drücken, das ist genau alles an die Wand hängen, ja, kein Problem. Mhm. Aber wenn du dann halt irgendwie da, sie wälzt sich da auf ihrem Bett rum und hat irgendwelche Tagträume von irgendwas und es geht minutenlang und
ja, es ist auch ganz schön öde.
Und irgendwie.
Ich glaube, ich bin in der Mitte auch eingeschlafen. Dann war der Film irgendwann fertig und die Theresa meint so, ich glaube, ich habe ein bisschen was verschlafen. Wir sind wahrscheinlich beide eingeschlafen. Vielleicht sind wir auch gar nicht eingeschlafen. Ja, vielleicht kam es uns nur so vor. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, es fehlt mir was. Also ich weiß nicht, es ist einfach, er ist schon ein bisschen öde, muss man leider sagen.
Ja, und er macht halt so viele Themen, also so viele Nebenschauplätze auf. Ja. Also da ist dann irgendwie noch mit den Kindern, die im Grunde nur dafür da sind, also zumindest habe ich das so verstanden, dass sich die Eltern mal kurz in die Haare kriegen können, also Irene und ihr Mann, ob man denen jetzt von diesen Lynchings erzählt. Also ob man denen sozusagen ihre heile Welt jetzt schon kaputt macht, indem man ihnen sagt, was da draußen auf sie wartet, dadurch, dass sie halt schwarz geboren worden sind. Oder ob man sie noch in ihrer Bubble lässt, dass sie davon nichts wissen und dieses ganze Thema Rassismus sie noch nicht tangiert, weil sie, ja, bis zu dem Tag, wo sie irgendjemand auf der Straße das N-Wort nennen wird und dann haben sie das Problem. Ja? Dann sind sie da mittendrin in der Thematik und entweder, ja. Aber dafür sind halt zwei Figuren eingeführt, die schon vorher dauernd durchs Bild laufen und irgendwelche Redeanteile haben, die dann im Grunde nur für dieses eine Thema da sind. Und vorher, weiß ich nicht, irgendwie das, dann diese Eifersucht.
Auch dieser lesbische Subplot, der da den plötzlich auftaucht.
Den habe ich gar nicht so gesehen.
Hast du gar nicht gesehen? Naja.
Nee, ich meinte nur diese Eifersuchtssache zwischen, ja, du hattest vorhin als Dreiecksbeziehung geschildert. Mhm. Ja, weiß ich nicht, ja, natürlich, er hat sich irgendwie dann.
Das wird alles nur so anerzählt, gell?
Also, ja.
Oh, jetzt fängt die was mit dem Mann ihrer Freundin an? Ja, nee.
Ja, was heißt fängt an? Ich meine, die andere schickt sie zusammen auf die Party, ja? Sie sagt, sie kann nicht mitkommen, aber geht. Und dann ist sie total eifersüchtig. Ich meine, ja, natürlich, so passieren solche Sachen. Aber da ist ja nichts passiert. Die haben ja nichts miteinander gehabt. Und dann ist sie mega eifersüchtig. Und das ist dann, denkt man sich, das könnte da jetzt was draus werden. Na, das wird auch nicht weiterverfolgt.
Genau, so eine Szene und mehrere Dinge oder mehrere Wege, wie es hätte weiterlaufen können und nichts wird weiterverfolgt. Also ist komisch. Und am Ende ist es halt nur dieses schon von Anfang an dieses Konzept, also eigentlich nur diese Idee, diese zwei Welten und so. Und alles andere wird nicht weitererzählt. Komisch. Also ich finde es seltsam. Ich kann es ganz überhaupt nicht fassen. Ich krieg den nicht zu fassen, den Film.
Ja, geht mir auch so ein bisschen so. Ich fand auch zum Beispiel Kamera großartig, aber Schnitt manchmal seltsam. Also manchmal hatte so Bilderfolgen aneinander geheftet, die hatten so ein, also der meiste Teil des Films, so 80%, 90%, hatten auch vom Schnitt her einen guten Flow. Und dann gab es manchmal so Schnitte, wo du das Gefühl hast, das hat jetzt einer nachträglich da noch so reingefrickelt. Das passt vom Rhythmus nicht, das passt vom Timing nicht, das passt von der Art, wie die Kamera sich von der Richtung her ändert, nicht. Und also es waren so, was war das für ein Schnitt? Da hatte ich so ein paar Momente, wo ich das dachte. Das
ist allerdings natürlich auch nicht so unser Filmgenre, gell? Es ist halt, wir sind halt doch eher die dumpfen Blockbuster-Schauer. Oder die, wie sagt man mal, Story-driven.
Aber ich mag solche sehr visuellen bildgewaltigen Sachen eigentlich total gerne. Aber diese
Arthouse-Geschichte, und das ist ja schon ein bisschen Arthouse.
Ja, nicht nur ein bisschen, das ist schon ziemlich artsy.
Ja, geht noch schlimmer, ja. Aber also für unseren Geschmack ist das schon am Rand der Wohlfühlzone Richtung Arthouse. Und ja, vielleicht kapieren wir da auch einfach zum Teil es nicht. Das kann durchaus sein. Weiß ich nicht.
Ja,
mag. Aber ja, ich weiß nicht. Nee, es ist also
es wirkt,
zündet irgendwie bei mir nicht.
Es wirkt teilweise sehr bühnenhaft, also vieles davon, glaube ich, oder es würde wahrscheinlich als Theaterstück auch, von der sähe es natürlich nicht so toll aus und dann wäre es auch nicht schwarz-weiß, aber
ja.
Manches wirkte so ein bisschen so. Aber ja, gut gespielt. Interessante Grundthematik. Ich weiß gar nicht, ob er besser gewesen wäre, wenn er so weitergegangen wäre, wie ich mir das gedacht hatte. Das ist im Zweifel auch dann einfach zu generisch, weil man denkt sich ja jetzt oft nicht die tollsten Sachen so gerade nebenbei, sondern man hat nur so ein Gefühl davon, wie was Hollywood einem so üblicherweise erzählen wird. Das macht er nicht, aber das, was er stattdessen macht, hat mich halt auch nicht so richtig abgeholt. Nee, deshalb ich jetzt ich auch nicht. Wie du sagst, man kann ihn nicht greifen, man kann ihn nicht fassen und genauso kann ich jetzt sehr schwer nur meine Punkte irgendwie greifen und fassen.
Ja, also das ist halt kein Film für mich. Also ich habe den nicht genossen. Ich finde, wie gesagt, den Ton fand ich schrecklich. Also dieses, dass da oft so still ist. Und dann dieses Jazzgedudel, das ist halt gar nicht mein Dings. Ich fand's, insgesamt hatte ich immer so das Gefühl, aber auch das konnte ich nicht richtig greifen, das Gefühl, dass es eher ein bisschen problematisch ist, wie die das zeigen und was die auch auf der Metaebene sagen. Also dieses, wie gesagt, dieses Zuordnen zu einer der beiden Seiten. Ich sehe das nicht als eine der beiden Seiten. Also ich finde das schon eine problematische Grundannahme. Aber gut, vielleicht ist auch genau das Ziel, dass sie das zeigen wollen. Aber es ist kein Film für mich. Ich gebe da 5,5.
Ja, irgendwo da in der Mitte komme ich auch raus. Ich gebe mal 6. Wie gesagt, ich glaube, wir haben alles mehrfach erwähnt. Schwer zu fassen, toll gespielt, tolle Bilder. Bisschen arzi-fazi und ein bisschen für mein Empfinden irgendwo so ab der Mitte kommt die Story so ins Meandern und verläuft sich und auch das Ende. Ich hatte das Gefühl, da muss jetzt noch was Dramatisches passieren, aber es kann jetzt nicht zu krass sein und dann ist es so schon irgendwie krass, aber es bleibt halt so in dem Ton des Films irgendwie so richtig drastisch, wollte man jetzt auch nichts machen, nichts zeigen und bin damit nicht zufrieden oder nicht mal, also nee. Der ist nicht dafür gemacht, zufrieden zu sein am Ende, aber weiß nicht. Nicht Fisch, nicht Fleisch für mich am Ende.
Ja, für mich auch.
Ist auch so ein Spruch von Leuten, die keine vegetarischen Essen mögen, ne? Ich nehme das zurück. Ist auch kein gutes Nudelessen gewesen, so sagen wir es. Passing. Aber
Gedanken
haben sie. Kommen wir zur nächsten Kategorie.
Dann passen wir mal zur nächsten Kategorie.
Ja, das kann man machen. Und wir gucken mal,
was. Stimmt, ja, getrunken haben sie.
Getrunken haben sie recht viel. Einmal hat sie, das ist mir in Erinnerung geblieben, aber das habe ich jetzt dann doch nicht trinken wollen. Einmal gibt sie eine sehr spezifische Drinkbestellung auf einer der Partys aus, wo sie irgendwie sagt, sie hätte gerne Ginger Ale mit 3 Drams Scotch. Mhm. Und erst muss das Ginger Ale und das Eis ins Glas. Oder jetzt weiß ich nicht, ob ich es durcheinander bringe.
Nee, erst die Spirituose und das Eis. Also hat es vollkommen richtig gedingst.
Ich weiß nicht mehr, da habe ich im Bett neben meinem einschlafenden Sohn gelegen und habe das da so mit einem Kopfhörer gehört. das fand ich sehr spezifisch, wie sie das bestellt hat. Aber ich hatte jetzt einfach keinen Bock, Ginger Ale mit Scotch zu vermischen. Ich hätte alles da, aber insofern muss das jetzt hier als Scotch durchpassen. Und zwar Bier. Ist nah dran.
Oh je. Was trinkst du denn?
Meisel and Friends IPA.
Ah, Meisels hier. Kommt da nicht bald die vierte Staffel?
Oh, stimmt. die trägt auch immer so Hüte, wie unsere Hauptdarstellerin hier.
Ja, genau.
Kann sein, weiß ich gar nicht.
Ich glaube, das ist mir heute begegnet, dass irgendeine Vorankündigung.
Würde meine Frau freuen, wenn ich ihr das erzähle.
Ja, ich trinke etwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat, aber ich hatte einfach Bock drauf. Ich trinke Zirbe.
Was?
Und zwar habe ich hier einen Zirbenlikör und einen Zirbenbrand stehen. Im Moment trinke ich den Zirbenlikör.
Jetzt muss ich erstmal nachgucken, was eine Zirbe ist. Das ist so eine Art Kiefer, ja?
Genau, die Zirbe ist so eine Kiefer. Die wachsen da, wo wir vor 2 Jahren im Urlaub waren. Und da habe ich auch diese beiden Produkte mitgebracht. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man das trinkt, ist das wie ein Saunaaufguss zu trinken. Das ist wunderbar. Ja, so ein bisschen wie Latschenkiefer, genau. Und ich weiß gar nicht, hatten wir immer mal den Ofen an. Und weil es recht kalt war. Und ich habe da so 2 Bierkrüge in der Ofennische stehen, um eben Wasser zu verdunsten, wo Wasser drin ist. Aha. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ob ich nicht vielleicht auch mal irgendwie so ein ätherisches Öl da reinmachen kann. Dann ist es wie ein Aufguss. Da hatte ich vor, jetzt mal bei Gelegenheit irgendwie so Latschenkiefer oder irgendwie sowas zu kaufen, um das mal zu machen. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Aber dadurch bin ich auf die Idee gekommen, Zirbenlikör zu trinken.
Und deswegen trinke ich den. Da musst du halt vorsichtig sein, ne? Wenn du da irgendwie übertreibst und dann riecht das ganze Haus so.
dann muss ich lüften.
Ja, und dann kriegst du das irgendwie tagelang nicht mehr aus der Bude raus oder du musst halt so viel lüften, dass es eisekalt danach ist.
Ja, ist blöd.
Die Luftmasse da bei dir über dem Ofen und im Wohnzimmer ist ja dann doch bis oben schon, wenn das alles irgendwie plötzlich so riecht, wie du dir denkst, oh, das ist jetzt aber ein bisschen fies, das möchte ich jetzt so nicht mehr haben.
Ja, dafür habe ich ja einen großen Ventilator, der die Luft dann wieder runterdrückt und dann ist es wie Aufguss.
Ein bisschen umrührt. Okay. Dann ist ja wirklich der sprichwörtliche Miefquirl. Na gut.
Ja, stimmt. Ja. So, was haben wir noch für Themen?
Als nächstes, dass du uns nach Mexiko entführen möchtest.
Oh ja.
Um uns sehr da gern irgendwie zu narkotisieren, wenn ich das hier richtig lese.
Mhm. Dritte und finale Staffel von Narcos Mexiko, also dem Spin-off von Narcos, ist ja Anfang November herausgekommen und ich habe die jetzt gesehen und bin ein bisschen traurig, dass es die letzte Staffel ist, weil die wirklich gut war. Also richtig gut. Wir begleiten jetzt die Entwicklung rund um das Sinaloa und Juarez-Kartell oder die Kartelle. Das war ja in den vorherigen Staffeln ging es eher um das Guadalajara-Kartell, was dann untergegangen ist oder im Endeffekt, also der Drogenboss davon eben umgebracht wurde. Und jetzt ist eben Juarez dran. Und eben beginnend auch so ein bisschen Sinaloa, also El Chapo, ich weiß nicht, El Chapo sagt man, glaube ich, gell?
Keine Ahnung.
Der auch so den meisten bekannt ist durch seine Gefängnisausbrüche.
Der ist mittlerweile auch tot, ne?
Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, der lebt noch, oder? Ich nicht.
Egal. Guck mal, machen wir weiter, ich gucke das nach.
Was diese Staffel, also wenn ich es jedenfalls recht in Erinnerung habe, ganz gegenüber sowohl den anderen Narcos Mexiko als auch den Narcos Staffeln, ist, dass es zum ersten Mal der zentrale Drogenbaron oder Druglord, Drogenbaron klingt immer so, als würde es noch Drogenkönig geben, also eigentlich ist er eher ein Drogenkönig, dass der zum ersten Mal eine Figur ist, die gut aussieht und auch irgendwie sympathisch ist, mit der man sich irgendwie in einer Weise auch identifizieren kann, was natürlich problematisch ist, keine Frage. Aber was dem Ganzen auch so ein bisschen Balance gibt. Also überhaupt finde ich die Staffel sehr balanciert. Also es wird dann auch von ihm oder mit ihm so eine bisschen Liebesgeschichte erzählt, die wirklich ganz nett ist. Also das war in den Staffeln vorher, wenn da Liebesgeschichten erzählt wurden, waren die oft sehr, sehr toxisch oder also irgendwie ungut. Das ist hier ein bisschen anders schon. Und das ist einfach ein ja, handsome guy. Also wenn man sich Bilder der er wirklich war, also der das ist ja nach tatsächlich existierenden
von Joaquín Menschen. Archivaldo Guzmán Loera alias.
Nee, Amado Carrillo Fuentes.
Aha, dachte jetzt El Chapo.
Achso, nee, El Chapo ist hier nur am Rande. Nee, der ist hässlich. hässlich und unsympathisch, furchtbar geil.
Also, der lebt tatsächlich noch. Mhm. Und er sitzt im Bundesgefängnis ADX Florence im Moment im Knast. Also vielleicht ist das jetzt in dem Augenblick, wo wir hier sprechen, gerade nicht mehr so. Der
sitzt in Amerika jetzt, gell?
Ja, der sitzt in Amerika jetzt im Knast.
Ah ja, ja, der saß ja erst in Mexiko. Also hier sitzt er die meiste Zeit in Mexiko im Knast und betreibt von dort sein Kartell. Also die zentrale Figur ist Amado Carrillo Fuentes, der Herr der Lüfte genannt wird, weil er so eine Jetflotte hatte, womit er eben Cooks von Kolumbien über Mexiko nach in die USA transportiert hat und damit unheimlich reich und unheimlich mächtig geworden ist. Und auch grundsätzlich die ganze Staffel ist eben, also ich finde, dass das Kernding ist Balance, also es ist. In den vorherigen war es oft so, als zum Beispiel diese in der ersten, also in der Narcos-Serie, die ersten zwei Staffeln, die handelten ja von der Flucht von Pablo Escobar quer durchs Land im Endeffekt. Und das war alles so ein bisschen gehetzt, es war Action, aber es war auch dann irgendwie zum Teil ein bisschen öde oder ein bisschen zäh, öde nicht richtig, aber zäh. Und das ist jetzt gar nicht. Also man hat die ganze Zeit Spaß. Es ist wirklich, es macht die ganze Zeit Freude zuzuschauen. Es ist interessant. Es ist schön ausgewogen. Es ist zum Teil Diplomatie, zum Teil Action, zum Teil auch so ein bisschen Familiengeschichten, so innerhalb so einer Drogenfamilie, also so eine Drug-Lord-Familie, von denen die Juarez mit regieren. Und es ist sehr cool gemacht, sehr, sehr gut gemacht. Und aber trotzdem, auch wie in den vorherigen Staffeln, man lernt schon auch irgendwas, gell? Also es ist schon, ja, ein bisschen fiktional überprägt, aber insgesamt lernt man schon, wie die Zusammenhänge in dieser Geschichte so waren. Also wir sind jetzt so Ende 80er und dann durch die 90er hindurch. So, diese Zeit, also der Beginn des mexikanischen Drogenkriegs und wie das dann so ging. Ne?
Ich hatte die Details hier vergessen, das ist ja alles sehr Hollywood-esk, ne?
Eben.
Ich habe gerade so ein bisschen in dem Artikel von El Chapo Rom gelesen.
Das ist wie ein Drehbuch, ja, das ist völlig irre.
Fassbar. Der Typ ist ausgebrochen durch ein Loch von 50 mal 50 Zentimeter im Boden seiner Zellendusche.
Genau, und dann unter der Erde mit dem Motorrad lang gefahren, oder?
Der war ein 1,5 Kilometer langer Tunnel.
Ja.
Das steht jetzt nicht, dass er dann mit dem Motorrad lang gefahren ist.
Ich glaube, dass er mit dem Motorrad durch. Das ist völlig irre.
Aber das Krasse ist halt auch so, also warum bauen die denn Hochsicherheitsgefängnisse? Das sei angeblich ein Hochsicherheitsgefängnis so, dass überhaupt Zellen nicht, also warum baut man das nicht mehrstöckig und macht die Zellen alle ab dem ersten Stock? Dann kann niemand irgendeinen Tunnel unter seinem Dings graben. Das ist schon mal Punkt 1. Ja. So, nein, er hat ein Erdgeschosszelle gehabt, offensichtlich.
Ja, genau. Wenn man das in einem Film machen würde, würde jeder sagen, ja, das ist schon ein bisschen unglaubhaft. Ja. Aber es war halt wirklich so.
Und dann noch diese Story mit Sean Penn, der ihn irgendwie für Rolling Stone interviewt hat und dann unter Umständen ist eine der Theorien, dass diese SMS, die man zur Anbahnung dieses Interviews gemacht hat, die sind irgendwie abgefangen worden und ob das vielleicht dazu mitgeführt hat, dass er verhaftet wurde und dann gab es noch irgendeine mexikanische Telenovela-Star, die irgendwie, El Chapo wollte sie unbedingt treffen, weil er ein Anhänger ihrer ist. Und das könnte auch zu seinem Verhängnis geworden sein. Das ist alles so.
So ja, und bei dem Fuentes, ja, da geht es halt darum, also ich spoilere jetzt ein bisschen das Ende, aber ja, das ist Geschichte alles, ja, das ist euch eventuell eh schon mal begegnet. Er will sich dann zurückziehen, weil er merkt, so irgendwann kostet ihn das Leben. Und aber er wird halt gesucht wie verrückt. Er ist in jedem, also im Fernsehen dauernd, ja, dauernd wird nach ihm gesucht und so. Er schafft es also nicht mehr, sich abzusetzen. Was macht er? Er lässt sein Gesicht umoperieren, dass er nicht mehr wie er selbst aussieht.
Nicolas Cage und John Travolta lassen grüßen.
Und dann stirbt er bei der Operation. Aber seine Leiche verschwindet sofort. Weswegen bis heute nicht klar ist, ob das praktisch ein doppelter Kniff war, dass er eben sich wirklich abgesetzt hat. Oder er halt da völlig erbärmlich bei dieser Operation draufgegangen ist. Also das ist eben, ja, wie Hollywood, wie du sagst. Das ist völlig absurd.
Großartig. Gut, das heißt also, die Staffel auf jeden Fall gucken und dann traurig sein, dass es zu Ende ist.
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache wollte ich noch sagen, ist wo ich den Finger drauf zeigen konnte oder drauflegen konnte, wie gut das gemacht ist. Da gibt es eine Szene, das irgendwie unter Polizist, das springt ja immer hin und her, gell? Das zeigt zum Teil die auch auf Spanisch dann sprechenden mit Untertiteln Drogenbarone und dann so eine ermittelnde Journalistin, die auch die Erzählerin ist in dem Fall. Die Erzähler in den anderen waren häufig die Polizisten, die oder DEA-Agenten. Jetzt ist es eine Journalistin, die denen praktisch so hinterher forscht. Und dann aber eben auch amerikanische DEA-Agenten. Und das ist dann auf Deutsch oder Englisch, je nachdem, wie man es halt schaut. Wo wollte ich drauf hinaus? Genau, zwei Sachen noch. Eine Sache eignet sich sehr gut übrigens zum Workout, habe ich auch dafür benutzt. Ich habe es immer so, also ich habe ja so ein Fahrrad und ich habe es immer so gemacht, wenn die auf Deutsch sprechen, dann habe ich die Power-Workouts gemacht im Stehen und wenn die auf Spanisch gesprochen haben, dann habe ich im Sitzen, bin ich im Sitzen Fahrrad gefahren und es wechselt sich immer so ab und dann kann man gut trainieren. Aber nee, was ich.
Das kann aber auch fies ausgehen, wenn dann plötzlich irgendwie so die Anteile sich verschieben, ohne dass du das vorher ahntest. Dann
ja, aber ich habe ja schon 5 Staffeln gesehen und also, ich weiß, dass die ungefähr so, dass das ungefähr passt. Was ich eine tolle Szene fand, das ist so unter den DEA-Agenten, glaube ich, und der eine kommt zu dem anderen hin ins Büro und der trinkt Kaffee. Oder da sitzt eben einer und trinkt Kaffee. Und es wird aber nicht irgendwie, das ist nicht betont, dass der jetzt Kaffee trinkt oder so. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das thematisiert wird, sondern es ist beiläufig. Es ist im Endeffekt eine Requisite, dass der Kaffee trinkt. Und was wir gewohnt sind, ist halt, dass dann halt irgendwas in der Tasse ist. Ja, aber auf jeden Fall kein Kaffee. Aber hier ist halt eine heiße Flüssigkeit drin. Es dampft. Ja, wo ich mir dachte so, ist das geil? Ja, es ist eine, das ist eine, im Endeffekt irgendeine Netflix-Serie. Und diese Szene, da spielt diese Flüssigkeit überhaupt keine Rolle. Es ist überhaupt völlig irrelevant, ob die heiß oder kalt ist. Aber es gehört sich halt, dass der Kaffee heiß ist und er dampft halt. Also es ist halt so liebevoll fürs Detail. Da habe ich gedacht so, ja, genau deswegen ist diese Serie so gut. Oder das ist einer der Gründe, weil einfach.
Das war übrigens in Seitenwechsel auch so.
Ja?
Ja, okay. Da gab's auch zumindest, gut, auf der anderen Seite.
Aber die sind ja auch Optikfetischisten, gell?
Ja, ja, ja. Nee, und da war es auch, sagen wir mal, ein bisschen gecheatet, weil es die Kaffeetasse stand nur auf dem Tisch. Und ansonsten passierte in der Szene nicht viel. Also das heißt, im Zweifel hast du die im ersten Take im Kasten. Wenn der Typ da reinkommt bei Narcos und irgendwie noch einen Dialog sagen muss und den dreimal verkackt oder so, ja, dann musst du jedes so. Mal wieder den heißen Kaffee nachfüllen.
Genau, was machen die, wenn die das 20 Mal wiederholen müssen? Und ich dachte so, ey, das ist einfach, das ist liebevoll, ja, das ist einfach, ja gut, aber da haben sie ihr eigenes Produkt wertgeschätzt, das finde ich super.
Vielleicht hat der Take zufällig im ersten Versuch geklappt und niemand hat darauf geachtet, die haben ihm einfach im ersten Take heißen Kaffee gegeben und das hat zufällig hingehauen, Punkt, fertig.
Ja, auch gut.
Ist jetzt nur gemutmaßt, aber ja.
Ja, es ist einfach, das ist einfach rund, ja, das ist einfach, ist die Serie, und die Idee ist dann auch irgendwie glaubhaft, gell, weil das macht einfach das darum glaubhaft und die Figuren sind auch glaubhaft. Also auch wenn die zum Teil überspitzt, überdreht, comichaft sind, aber das sind diese Drug Lords halt auch gewesen. Also ja. Nee, das ist total zu empfehlen. Also
vorhin, als ich El Chapo eben gesucht habe, habe ich El Chapo bei in meinem Browser eingegeben. Und da kommen ja diese Schnellergebnisse bei, wo nur eine so eine Zeile, ich glaube, es war Firefox eben, oder? Wir müssen das mal ausprobieren. Nee, wo habe ich das gehabt? Vielleicht war es doch Chrome. Egal, jedenfalls kommt dann eine Zeile, was bezeichnet, was das ist. Ich glaube, die nimmt er aus der Wikipedia. Und da stand tatsächlich auch Drogenbaron. Also das Wort scheint so gesetzt für ihn einfach. Ja. Nix Drogenkönig.
Ja, bei ihm passt es auch gut. Ja.
Gut, also halten wir fest.
Ja, das ist super. Schaut das.
Super, muss geguckt werden, ja, verstehe.
Und natürlich wäre es schon sinnvoller, also wenigstens die Narcos Mexiko-Serie. Man muss jetzt nicht alles, diese Escobar-Sache und das Cali-Kartell, das ist schon, ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, die ersten beiden Staffeln von Narcos, das ist die Pablo Escobar-Geschichte, das dreht sich halt um diese eine Figur. Die dritte Staffel ist das Cali-Kartell, das ist so die technokratische kolumbianische Drogenhandel. Das ist nicht wahnsinnig sympathisch. Und die ersten zwei Staffeln von Narcos Mexiko, die handeln eben von diesem Guadalajara-Kartell, eben von dem Aufstieg, auch um eine schillernde Figur, die eigentlich so ein Nerd ist, der aber sich ziemlich kaltblütig auch eben zum Druglord aufbaut. Und das jetzt ist eben, ja, ich weiß nicht, das jetzt ist, das fühlt sich einfach gut an. Also das ist so, die Figuren sind einfach, ja, und der Fuentes, das ist einfach ein charming Guy. Also kann man nicht anders sagen. Das ist, die Staffel macht am meisten Spaß. Aber schaut euch das ganze Narcos Mexiko an, das ist schon gut.
Alles klar. Das ist ein Endorsement, würde ich sagen.
Ja.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir sind wieder bei Discovery.
Ja.
Es haben sich Dinge ergeben seit unserer Rant-Sendung.
Man hat auf uns gehört.
Könnte man so sagen. Nicht ganz so, wie wir uns das gedacht haben. Mhm. Aber wir kennen jetzt einen neuen, ich sag mal in Anführungszeichen, Streaming-Dienst.
Also ich dachte Dealer.
Neuen, ja, genau. wie heißt das Zeug? Pluto TV. Mhm. Also wir spulen zurück zum letzten, was war's? Donnerstag, Freitag, keine Ahnung. Und plötzlich gibt es ein Streaming-Portal, oder es gab es wahrscheinlich schon vorher, aber es hat halt irgendwie wahrscheinlich...
Nee, ist ganz neu.
Echt? Okay.
Oder ziemlich neu, ja.
Jedenfalls, Discovery ist jetzt nun doch sichtbar, ohne dass man ein Sky-Abo braucht. Und es gibt wohl also diese Übergangsphase bis Paramount Plus, wie es ja dann heißen soll, oder in Amerika schon heißt, dann hier vielleicht irgendwie rauskommt oder in anderen Teilen der Welt rauskommt oder wie auch immer. Jedenfalls wollen sie dieses Loch, was sie jetzt da hinterlassen haben, dass man Discovery nicht sehen kann, außer in Amerika, wenn man Paramount Plus hat, dann doch irgendwie umgehen und stopfen. Und das ist jetzt bei Pluto TV gelandet. Eine, wie gesagt, Webseite, von der ich noch nie zuvor gehört hatte. Wenn du sagst, sie ist neu, okay, das könnte das erklären. Und es ist so ein bisschen seltsam, weil Pluto TV hat so Anklänge von seriellem Fernsehen, oder?
Also ja, nicht nur Anklänge, also soweit ich das verstanden, also die haben ein Streaming-Dings auch, wo man bezahlen kann, aber in erster Linie ist es, und ich glaube, Discovery wird auch nur da gezeigt, ist es eben so serielles Fernsehen, also Echtzeit. Du musst also im Endeffekt wissen, wie das Fernsehprogramm ist, und Discovery kommt, soweit ich weiß, Freitag, Samstag und Sonntag um 9 Uhr abends, und da musst du einschalten oder die App eben starten und dann in Discovery schauen, und du kannst nicht zurückspulen und du kriegst zwischendrin Werbepausen. Also es ist wirklich wie, man fühlt sich in der Zeit zurückversetzt.
Ja, dafür ist es mal ausnahmsweise ohne Anmeldung, ohne Geld. Also es kostet nichts, du musst dich nicht anmelden. Demzufolge gibt es keine personalisierte, naja, wahrscheinlich gibt es trotzdem personalisierte Werbung über Tracking und so, aber es ist werbefinanziert und es ist nur 27p. Es sieht da so ein bisschen schäbig aus, aber.
Es geht aber. Also ich habe es auf dem Fernseher geschaut.
Das ist okay. 27p ist das, was man früher das kleine HD genannt hat. Das ist jetzt nicht.
Ja.
Ist nicht PAL, aber in Zeiten von 4K-Fernsehen ist es trotzdem ein bisschen schäbig, ne?
Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Sieht nicht so gut aus wie vorher auf Netflix, das ist wahr. Ja. Aber es, ja, und sie haben es jetzt ja im Endeffekt in der zweiten Woche, haben sie gesagt, sie bringen die aktuellen, jetzt immer die aktuellen Folgen da um die von mir genannten Zeit. Und jetzt in der ersten Woche haben sie aber die ersten beiden gezeigt. Also ich weiß nicht, wie das, ob man jetzt immer die alle Folgen irgendwie schauen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, man kann tatsächlich immer nur die aktuelle schauen. Aber ich habe beide Folgen jetzt gesehen. Habe allerdings es zu spät dran gedacht, habe dann zu spät eingeschaltet und war dann in der zweiten Folge und da auch schon nach einer Viertelstunde. Das habe ich dann aber geschaut und dann habe ich am nächsten Tag die erste Folge und die erste Viertelstunde der zweiten Folge geschaut.
Ja. Also ich werde das da, wenn das so ist und bleibt und das der einzige Weg ist, dann werde ich das nicht gucken, weil das passt, das geht einfach nicht mehr.
Du hast ja auch noch nicht mal die dritte Staffel
fertig. Ja, nee, geschaut, das ist also aber so anachronistisch, da bin ich nicht bereit, hinter zurückzugehen. Also da werde ich A, werde ich da pedantisch und B, passt das überhaupt nicht in meinen Lebensplan. Um 9 Uhr kann ich nicht vor dem Fernseher sitzen, das geht einfach nicht.
Ja, aber du weißt, ich bin eingefleischter Discovery-Fan, ich muss das sehen.
Möchte bitte die Folge zur zweiten Staffel nochmal auspacken.
Nee, ich muss auch, also jetzt mal hier zur vierten Staffel. Ich hoffe, das wird noch anders, weil im Moment ist es noch hartes Action-Geballer. Also es macht nur eingeschränkt Spaß, aber es ist schon, ein bisschen Spaß macht es schon. Also wir haben endlich, wie wir gefordert haben, ich muss ein bisschen spoilern, es tut mir leid, wie wir gefordert haben, die Tilly haben sie tatsächlich befördert. Also sie ist jetzt Lieutenant, aber sie ist nicht mehr Nummer 1, was völlig absurd ist. Als Fähnrich war sie Nummer 1, als Lieutenant ist sie es nicht mehr.
Also die Serie gibt nach wie vor keinen
Ja, Fuck aber noch irgendwas. Besser. Noch besser, Nummer 1 ist jetzt nicht mehr ein Fähnrich, sondern Nummer 1 ist jetzt ein Captain. Sie haben jetzt zwei Captains. Der Captain ist ein Captain und die Nummer 1 ist ein Captain. Ja, Gott. Ja, kann man machen. Warum nicht?
Kann man auch lassen.
Nee, das nehme ich ihn nicht übel. Ich finde, es hat seinen Charme. Ja, von der Story so, sie haben jetzt eine neue Präsidentin, die so halb Kardasianerin ist oder so offensichtlich kardasianische Wurzeln auch hat.
Sehen die jetzt auch anders aus, so wie die Klingonen?
Nee, die sieht aus wie ein Mensch offensichtlich, aber die hat eben diesen Löffel auf der Stirn und hat noch so Anklänge von kardasianischen Wülsten im Gesicht.
Wurde das eigentlich mal erklärt, warum die Klingonen so anders aussehen mussten?
Nee. Das wurde nicht erklärt. Das wurde ja im Nachhinein wurde ja erklärt, warum die zwischen Original und Next Generation so unterschiedlich aussehen. Das wurde ja in Enterprise erklärt. Aber warum die jetzt so anders aussehen, das wurde nie erklärt, nee. Und ist auch Quatsch. Aber ja, ist mir auch egal. Die Klingonen haben sie im Endeffekt kaputt gemacht in der ersten Discovery-Staffel, wie sie alles kaputt gemacht haben in den ersten Discovery-Staffeln. Da dachte man ja so, okay, jetzt kriegen die Klingonen irgendwie einen besonderen Wert oder besonderes Gewicht und am Ende wurden sie einfach nur als völlig idiotische Bösewichte verheizt, wenn man überlegt, was sie in DS9 schon waren. Es ist halt so ein krasser Rückschritt, aber egal. Ich will jetzt nicht über die ersten beiden Staffeln reden, die sind scheiße. Jetzt vierte Staffel, so vom Charakterdevelopment und auch so vom Zusammenleben und so geht das alles, finde ich, zunehmend in eine gute Richtung. Also es fühlt sich jetzt schon viel runder an. Ich werde langsam warm mit den Figuren. Die Figuren werden besser erzählt als in den ersten beiden Staffeln. Klar gibt es Figuren, an denen ich mich reibe, logisch. Hier der Dings, dieser dauergrinsende ehemals Trill, dem wollen sie jetzt einen Körper geben. Oh Gott, graut mir davor, aber egal, es ist wie es ist. Und ja, das ist Problem, muss ich sagen, wirklich dieser Action Überfluss, also gerade in der zweiten Folge. Es war halt, also die zweite Folge war so vom Gefühl her 10 Minuten Aufbau und dann einfach der Rest der Zeit einfach nur wilde Action, Action, Action. Und auch relativ monotone Action eigentlich. Also so, wir werden in ein irgendwie Gravitationsfeld gezogen und es zerlegt uns. Also nicht mal irgendwie ein Kampf oder so, sondern nee, so werden wir noch schnell genug uns herausbeamen können. So, nein, wir müssen noch Daten sammeln. Nein, wir müssen uns herausbeamen. Nein, wir müssen noch Daten sammeln. Und das halt 40 Minuten, geil. War schon, ja,
ist aber, die Ödnis ist, ist aber klassisches Track. Das ist ja auch jetzt Riker und Co. mehr als einmal passiert.
Ja, völlig. Aber da irgendwie cooler. Also, ja, ich weiß nicht. Also, du hast recht, das ist klassisches Track. Aber es ist alles klassisches Track. Also, die ersten zwei Staffeln waren Müll, aber die dritte und vierte Staffel, das ist schon klassisches Track in ziemlich allem. Natürlich in einem modernen Antlitz. Ja, aber
die Crusher hat weniger geheult, muss ich sagen.
Wesley Crusher?
Auch Wesley Crusher hat weniger geheult. Und ja, auch stimmt. Counselor Troy hat weniger geheult.
Ach, also aber komm, die dürfen auch mal heulen.
Ja, die können mal heulen, das können sie gerne
machen. Also bei DS9 habe ich halt dauernd geheult, das ist ja auch nichts anderes.
Ich hab bei DS9, glaube ich, noch nie geheult, aber ich glaube.
Ja, weil du kein Herz hast.
Das wurde mir schon öfter, weiß ich nicht. Ich heule schon mal hier und da, aber nicht.
Ja, ich heule ja immer beim
Film. Nicht bei Quark, wenn er. Ja, egal.
Ja. Nee, aber also ich freue mich, dass man das jetzt gucken kann, legal. Ich nehme da auch die Werbung in Kauf. Ich nehme auch in Kauf, dass ich da meinen Wecker jetzt gestellt habe, dass der mich erinnert, dass ich Freitagabends um 9 da anschalte. Finde ich okay. So kann das gehen für mich. Also das ist für mich so stimmig.
Okay.
Warum nicht? Und ich glaube, dieses Pluto gehört irgendwie zu dem, also habe ich irgendwas gehört, zu dem Konzern, der das, ist das CBS?
Ja, Viacom CBS gehört.
Ja, genau. Also es kann sein, dass die das behalten, also dass das so weitergeht, dass man das immer so machen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur vorübergehend ist. Weil die haben ja auch mehrere so Sender, so quasi Sender, die man in der App schauen kann. Und einer ist halt, oder zwei sind sogar echt, also Star Trek Sender, da kannst du praktisch den ganzen Tag, kannst du da Star Trek schauen. Und musst halt immer, ja, gucken, was dann halt gerade kommt, ne? Kann halt dann sein, dass da dann Enterprise
Staffel 3, Folge 7, Enterprise oder so, irgendwas, wo.
Genau, meistens, ich hatte so das Gefühl, meistens kommt Enterprise, aber das war vielleicht auch Zufall.
Ja.
Und ich kann ja mal gucken, was gerade läuft.
Habe ich auch noch eine Staffel vor mir, glaube ich. Die letzte. Fehlt mir noch.
Ich fand die ganze Serie eigentlich gar nicht so schlecht.
Viel besser irgendwie als über diese Nazi-Episoden am Ende der vierten Staffel drüber, am Anfang der vierten Staffel drüber.
Ach, im Moment läuft gerade Star Trek Discovery, Bruder. Das ist wahrscheinlich irgendwie zweite Staffel mit Spock und so, oder? Nehme ich an.
Das klingt so, ja. Oder erste Staffel irgendwas mit Klingonen.
Ach so, könnte auch sein, ja. Aber so ganz habe ich das auch noch nicht verstanden, wie man das sehen kann. Das ist irgendwie seltsam.
Ich will da jetzt nicht hingehen, weil dann fängt das hier alles an loszududeln.
Nee, aber, klar. Wie man das sehen kann, ob das, welche Staffel das ist und so, da wird nur angezeigt, Star Trek Discovery, Bruder. Ja.
Ja, dann macht man einen zweiten Tab auf und gibt ein Discovery.
Ja, genau, so könnte man das machen. Also überhaupt, so, diese App ist irgendwie komisch, dass man da irgendwie drin suchen kann, wann da was kommt oder so, das ist irgendwie unübersichtlich. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es auch nicht so richtig kapiert. Als nächstes kommt Discovery New Eden und dann kommt Discovery Flucht nach vorn. Also heute scheint Discovery Tag zu sein. Oh, dann kommt Nimm meine Hand. Und dann kommt wieder was mit Star Trek Discovery. Also heute scheint hier Serienmarathon Discovery zu sein.
Also Bruder ist zweite Staffel, erste Folge. New Eden ist zweite Staffel, zweite Folge. Dann ist offensichtlich irgendwas kaputt gegangen, weil zweite Staffel, dritte Folge ist nicht Nimm meine Hand, sondern die würde Point of Light heißen. Nimm meine Hand ist überhaupt nicht zweite Staffel, insofern.
Nee, Flucht nach vorn steht hier. Nimm meine Hand taucht die ja auch eben. Ah, Nimm meine Hand kommt als viertes.
Ist aber auch nicht die vierte, ist er nicht die vierte Folge. Also das ist überhaupt irgendwo andere.
Das ist irgendwie durcheinander, ja?
Ist ja, das seltsam. Ist dann irgendwas Komisches.
Was ist denn da und danach? Es gibt eben aber auch ein Sender, wo es auf Englisch noch kommt.
Ah ja, das ist gut. Da würde ich dann. Also Flucht nach vorne und Nimm meine Hand sind die letzten beiden Folgen der ersten Staffel.
Aber ich glaube, das ist auf Englisch, das ist der Sci-Fi-Sender, da kommt nicht nur Star Trek. Da kommt zwar, wenn die Discovery vierte Staffel kommt, kommt parallel auf dem Sci-Fi-Sender die gleiche Staffel an der gleichen Stelle auf Englisch. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel läuft eben nicht Discovery auf Sci-Fi, sondern jetzt läuft The 4400, das zweite Gesicht, nie gehört.
Mhm. Gut, wir müssen jetzt hier nicht das Fernsehprogramm von absurden neuen Sendern besprechen.
Genau. Völlig absurd. Ja, nee, aber ich finde das gut, dass man das gucken kann. Mir gefällt das.
Also Pluto TV, A Blast from the Past, Serie des Fernsehens, jetzt neu in ihrem Internet. Aber mit Discovery, das kann man so festhalten.
Genau, wer das gucken möchte.
Genau, dann kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt habe ich das Dokument nicht parat, aber ich glaube, dass du uns jetzt auf jeden Fall erstmal einen Jazzwitz erzählst.
Jazzwitz der Woche.
Okay. Was ist ein Jazz-Saxophonist in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. Ich gebe zu, der ist ein bisschen menschenverachtend.
Ist ein bisschen fies, ja.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich den schon mal erzählt habe. Es geht jetzt langsam los, dass ich nicht mehr weiß, ob ich die Witze schon erzählt habe. Ich habe ja auch einen stehen, da muss ich jetzt mal die letzten Folgen hören, ob ich den letzte und vorletzte Folge dann schon erzählt habe.
Also den hatten wir noch nicht, das wüsste ich.
Okay.
Ich glaube auch, dass ich die wiedererkennen würde, wenn du sie doppelt erzählen würdest. Aber vielleicht ist das auch so, Hochmut kommt vor dem Fall mäßig, dass ich das nur denke, dass ich das könnte.
Okay, ich werde also bald einen machen, den wir schon hatten und mal gucken, ob
ich es merke. Mal gucken, ob ich es merke. Okay, gut. Genau, themenlistenmäßig sind wir jetzt durch. Ich hätte noch eine Sache. Ich habe jetzt mal, Netflix will ja jetzt auch so Spiele irgendwie bringen. Und
was heißt Spiele?
Ja, die wollen irgendwie, dass du
interaktive
so,
Dings oder was?
Nee, du sollst dann so per Streaming Games spielen können. Die sind wohl scheiße, habe ich gehört, aber da habe ich mich nicht, das ist jetzt Secondhand Knowledge von irgendwo zweit weiterverwendete Meinung von anderen Leuten.
Also im Endeffekt so ähnlich wie das, was du vor ein paar Folgen vorgestellt hast, nur nicht in so professionell oder was?
So ein bisschen so ähnlich, ja. Ich weiß nicht genau, wie das laufen wird, aber ich habe jetzt parallel mal was anderes ausprobiert. Ich habe mir nämlich beim Black Friday mal ein paar neue Kopfhörer von der Apple-Firma gekauft. Und mit diesen Kopfhörern, die übrigens sehr toll sind, muss ich wirklich sagen, die AirPods Pro mit, also so In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancellation und sowas. Sehr, sehr fein das. Vor allen Dingen, wenn die alten, die man hatte, so im Arsch waren, dass sie nur noch irgendwie so 10 Minuten gehalten haben. Dann ist es sehr, sehr erhellend, sehr schön wieder, wenn man wieder neue hat, die einfach wieder stundenlang durchhalten. Das ist ganz großartig. Und dann hat mir mein Telefon erzählt danach, hier, ja, weil du jetzt irgendwie ein neues Produkt gekauft hast, steht dir jetzt 3 Monate Testzeitraum Apple Arcade zu. Und Apple Arcade ist im Grunde so ein Abo-Dienst von Apple, wo man normalerweise einen 5er im Monat einwirft und dann kriegt man eine Myriade, ich weiß, ein paar hundert, glaube ich, Handyspiele, die da in diesem Apple Arcade Teil vom App Store drin sind und die kann man einfach runterladen, die sind dann alle kostenlos und solange du dieses Abo hast, kannst du halt auch alle diese Spiele spielen und wenn du das Abo kündigen würdest, dann würden die wahrscheinlich aufhören zu funktionieren, an der Stelle bin ich jetzt noch nicht, ich habe jetzt meinen 3-monatigen Testzeitraum begonnen und ich muss ja sagen, am Anfang war ich skeptisch und dachte mir, naja gut, das sind halt ein paar hundert Spiele und wahrscheinlich sind die alle so ein bisschen seltsam. Man hat am Anfang, als das rauskam, auch gehört, dass am Anfang sind irgendwie so die ersten 100 sind so mehr oder weniger am Starttag da reingekippt worden und dann war es wohl eine Zeit lang auch mal so ein bisschen mau zwischendurch mit Nachschub. Dann gab es wohl wieder so Phasen, wo was dazugekommen ist und jetzt bin ich ja irgendwie, ich weiß nicht, wie lange es schon da ist, 2 Jahre oder so, relativ spät dazu gekommen, das jetzt mal auszuprobieren. Aber habe ich jetzt halt mal gemacht und im normalen App Store, ich weiß nicht, das ist auf Android wahrscheinlich nicht anders, so richtige Bezahlspiele, wo man irgendwie mal, weiß ich nicht, 5 Euro, 8 Euro, 10 Euro auf den Tisch knallt und dann ein Spiel kriegt, was einen danach in Ruhe lässt, das sind ja so die Perlen. Also wenn man mal ein Spiel findet, was einen anspricht und was man, man muss schon fast sagen, bezahlen darf, ja, im Sinne von One-Time-Payment, ich gebe euch 8 Euro und danach lasst ihr mich in Ruhe und ich spiele, sondern du hast
ja die, und ja. Ja, und vor allem, das ist ja eigentlich, hat mit den anderen Spielen ja gar nichts zu tun. Das ist ja, bei den Spielen geht es dann ja tatsächlich darum, das Spiel zu spielen. Bei allen anderen Spielen geht es ja nur darum, zu irgendwelchen genötigt zu werden oder überzeugt zu werden, irgendwie Geld zu zahlen in-game. Also das, die Hauptspielmechanik besteht ja darin, dir irgendwas aufzuschwatzen.
Richtig. Und dann halt auch so richtig an das schlechteste. Also das, die benutzen quasi das Schwächstmögliche in den Menschen, indem sie wirklich so versuchen, die Spielesüchtigen und die ganz Impulskontrollfreien zu abzugreifen und die in den Armut zu treiben. Also da sind ja in der Regel so Sachen bei, wo du Sachen kaufen kannst für 99 Euro. Und wenn du dieses Spiel mal eine Weile spielst, ich habe eins von diesen Dingern, ich will jetzt auch gar nicht sagen, welches, weil ich eigentlich keine Werbung darüber machen will, aber trotzdem so ein bisschen süchtig geworden bin. Aber zum Glück nicht in die Richtung, dass ich bezahle. Ich habe denen noch keinen einzigen Cent gegeben. Das wird auch so bleiben. Weil ich als Erwachsener und zumindest bin ich da mit genügend Impulskontrolle und Gelassenheit gesegnet, wenn das Ding dann halt sagt, so, das geht jetzt hier nicht weiter, du musst jetzt 2 Stunden warten, dann mache ich das Ding halt aus. In meinem Leben ist genug los, dass ich kein Problem damit habe, dass ich dann 2 Stunden da nichts machen kann. Im Gegenteil. Ist wahrscheinlich sogar gut, dass es mich dann da rausholt und ich mal was anderes tue wieder und mich um meine Kinder und mein Essen, Arbeit, irgendwas kümmere. Aber mit dieser Gelassenheit sind halt nicht alle gesegnet und manche klicken dann halt, ne, und bezahlen. Und dann schaust du mal, wenn du dieses Spiel eine Weile gespielt hast, jetzt wo ich in diesem Spiel schon so ein paar Monate dem einen da drin hänge und relativ weit gekommen bin, also meine Figuren sind alle auf dem höchsten Level und so, das hat Monate gedauert. Und zwischendurch auch Spaß gemacht, will ich gar nicht verleugnen. Und jetzt sehe ich halt, dass ich mich mit der 110-Euro-Box an irgendwelchen Loot-Gegenständen, die ich da am Anfang immer wieder angeboten bekommen habe, dass ich mich damit nicht ansatzweise an den Punkt gekauft hätte, wo ich jetzt bin. Also ich wäre da gerade mal so...
Also einfach verarsche.
Ja, ich wäre so den Dreiviertelweg von dem, was ich jetzt in ein paar Monaten gemacht habe. Oder vielleicht hat es jetzt, spielt das auch schon. Ja, ich weiß es nicht mehr. Das heißt also, wenn du so zurücküberlegst, du müsstest, um da hinzukommen, wo ich jetzt bin, müsste man wahrscheinlich mehrere 100 Euro ausgeben. Also wir sind da weit, weit jenseits bei diesen Free-to-Play-Games von dem, was früher so ein AAA-Titel gekostet hat. Also es ist ja nicht mal so, dass man jetzt sagt, naja, 60 Euro für ein Computerspiel sind halt auf Mobile nicht machbar. Offensichtlich sind die locker machbar. Also du musst nur die richtigen Opfer finden. Die das weit Vielfache davon bezahlen. So, und zurück zu Apple Arcade, da zahlst du einen Fünfer im Monat und dann hast du halt mehrere 100 Spiele, die alle vollkommen frei von diesen Mechaniken sind. Also die das sind, du musst sie nicht bezahlen, weil du hast diesen Fünfer im Monat bezahlt und demzufolge, was sind das dann? Mal 12, 60 Euro im Jahr. Ein AAA-Titel pro Jahr sozusagen und du hast mehrere 100 Handyspiele, von denen, wo immer mal was dazukommt, in welchem Takt, müsste man jetzt nochmal klären, das weiß ich jetzt nicht, wie die da aktuell drauf sind, aber die sind, da sind viele Klassiker bei, da sind so Sachen wie Angry Birds in Remastered drin und Tiny Wings und Tetris und Threes und viele Sachen, die wir hier schon besprochen haben, so Klassiker, die sie nochmal remastered, nochmal neu aufgelegt haben, Cut the Rope zum Beispiel auch, aber auch viele neue Sachen, die ich noch nicht gesehen hatte. Und das Tolle ist halt, du klickst drauf, das Ding lädt runter, du machst es auf und niemand will dir irgendwas verkaufen. Du musst dich auch nicht irgendwie entscheiden, ist das vielleicht ein Spiel für mich? Ich habe ja mittlerweile schon so eine allergische Reaktion, wenn ich im App Store sehe, entweder es kostet 6, 8 Euro, dann freut mich das, das ist ein One-Time-Payment. Also ich gucke dann immer auch, hat es trotzdem In-App-Purchases? Also gibt es ja auch, ne, die so Vorab-Geld kosten und dann trotzdem hinterher noch Geld wollen. Und wenn es, wenn es die nicht hat, dann ist es schon mal so, okay, gut. Und wenn es jetzt dann noch ein Titel wäre, der mich vom Genre her interessiert und irgendwie von den Bildern und so, so aussieht, dass ich denke, das könnte mir Spaß machen, dann bin ich total schon excited und möchte die 8 Euro ausgeben. Aber solche Funde machst du halt super selten. Was du halt ständig machst, ist irgendwie, da steht dann dieses Runterladen oder Get steht da, glaube ich, auf dem Knopf im iPhone immer. Und darunter steht Contains in-App Purchases. Und, und dann weißt du schon so, ah ja, okay, geht mir nicht auf den Sack. Und hier ist es so, es ist weder noch. Du kannst einfach auf alles draufklicken, alles runterladen und alles ausprobieren. Und wenn es dir gefällt, dann und ansonsten direkt wieder gelöscht. Kostet nichts extra und du weißt, jedes dieser Spiele, nichts davon wird mir irgendwie auf die Nüsse gehen hier, du kannst jetzt 2 Stunden nicht weitermachen, außer du wirfst hier nur 1,99 € ein. Ah, das ist so, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so begeistert, nur dieser Wegfall von diesem Nervfaktor, dass mich das so, dass mir das diese 5 Euro fast schon wert ist, das Abo zu behalten. Obwohl ich jetzt noch gar nicht so viele spiele, ich habe jetzt so 2 oder 3 habe ich gefunden, die jetzt zumindest mal nicht sofort gelöscht wurden, wo ich so rumdaddel. So, das eine ist so wie so ein bisschen wie Candy Crush, aber eben ohne, dass es mir Zeug verkaufen will. Und so ein Skateboard-Spiel, was ich irgendwie so ganz, da kann man sich in so einen Flow reinfahren und dann immer so springen und irgendwelche Tricks machen und so. Das ist auch darauf angelegt, dass es einfach nur schön aussieht und du in so einem Flow durch die Landschaft fährst, ohne jetzt nennenswert kompetitiv zu werden. Kann man wahrscheinlich auch mit dem Spiel, aber ich habe einfach nur so versucht, coole Tricks zu machen und lustig durch die Stadt zu fahren. Und da ist sicherlich noch viel zu entdecken. Es ist jetzt nicht so als viel Lego, Star Wars Kram und so drin. Das wird dir immer so als erstes entgegengehalten. Aber ich hätte nicht, worauf ich jetzt quasi raus will, ich hätte nicht erwartet, wie toll ich das finden würde, dass da so eine ganze Welt von Spielen ist, die keine In-App-Mechaniken haben. Ganz, ganz fantastisch.
Klingt gut.
Sehr erfrischend.
Ein Freund von mir übrigens, der Informatiker ist, der spielt solche Spiele, wo man so, wie du es vorhin beschrieben hast, wo man so nach einer bestimmten Zeit wiederkommen muss und irgendwas drücken muss und so looten halt. Gell? Mhm. Und der hat sich da aber so Skripte für geschrieben, die das für ihn machen. Das heißt, der spielt die Spiele gar nicht.
Sehr gut.
Und wenn man zu dem kommt und ins Schlafzimmer geht, dann laufen da irgendwelche Spiele, die so ganz bunt, wo irgendwelche bunten so Feen oder keine Ahnung, irgendwas machen. Und er schreibt dann die Skripte so, dass, wo er dann letztens sagt, so, ah ja, okay, hier muss ich das Skript noch ein bisschen umändern, sonst wird es zu auffällig. Der optimiert dann da seine Skripte. Ich habe das Gefühl, der spielt die Spiele gar nicht. Das macht er nur so, ja, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich kannst du damit theoretisch auch Geld verdienen, oder? Also ich könnte mir gut vorstellen.
Theoretisch wahrscheinlich schon. Macht er sicher nicht, aber.
Ja, weiß ich nicht. Also stell dir vor, du machst so einen Account irgendwo bei so einem Spiel, legst dir da so einen User-Account an, spielst den mit Skripten, alle Figuren auf höchstes Level, alles volle Pulle, alles geschürft und so. Und
dann verkaufst du die Äxte und sowas.
Nee, oder du verkaufst einfach den Account.
Ja, stimmt, das kannst du auch machen.
Verkaufst den Account hier, alles auf High Level, kostet irgendwie 70 Euro, zack, bumm, kauft dir jemand ab. Hättest du wahrscheinlich Monate, Jahre oder Tausende von Euro reinstecken müssen, um an diesen Punkt zu kommen. Das ist natürlich auch vollkommen pointless für denjenigen, der das kauft. Er hat dann diesen Account und denkt sich,
völlig.
Der ganze Spielspaß, wie man da hingekommen ist, fehlt. Ja. Ach, egal.
Ja, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Es muss irgendwas informatikermäßig sein. Es ist so einfach nur, um zu wissen, dass man es kann oder so. Keine Ahnung.
Du den Appeal von dem Skript schreiben und Skript optimieren, solange bis es funktioniert, den kann ich absolut nachvollziehen. Aber
ja, glaube ich, dass du das kannst.
Es wäre mir den Strom nicht wert, das dann laufen zu lassen, monatelang.
Ja.
Naja.
Nee, das ist schon verschiedene Spiele. Hat er einmal sowas, wo man immer. Oder war das ein anderer Freund? Nee, das könnte ein anderer Freund von uns gewesen sein. Ein Hörer sogar. Ich meine, der hat das auch so gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Das war so ein Spiel, wo man irgendwie das ist so eine Zombie-Apokalypse, wo man immer irgendwelches Zeug sammeln muss draußen. Und ich glaube, das hat er auch mit Skripten gemacht. Naja, ich weiß aber nicht mehr genau.
Ja, bei Thema Skripten und Spielen und Online-Streaming, Gaming und so, ich bin jetzt ja kurz davor, also ich spiele ja immer noch Cyberpunk, bin da immer noch dabei. Mhm. So langsam beißt es mich jetzt an manchmal. Ich bin ja bei GeForce Now immer noch auf dem Free-Account und habe ja den teuren, habe ich ja vorbestellt. Und jetzt habe ich eine E-Mail bekommen neulich, dass das muss jetzt wohl unmittelbar davor stehen, dass sie dieses also nochmal kurz zurückgerollt. Ich hatte diesen Account bestellt, diesen Premium-Account mit dem GeForce 380 GTX 3080 heißen die, glaube ich, also 3080. Das ist diese Monster-Grafikkarte von Nvidia. Und dieser Account-Tier quasi, wo diese Grafikkarte dann dabei ist, wo du dann alle Spiele auf allerhöchsten Settings spielen kannst, der ist im Moment noch nicht veröffentlicht. Den konntest du nur vorbestellen. Und das hatte ich gemacht. Und demzufolge bin ich jetzt noch auf dem Free-Account mit dieser Bestellung im Hintergrund. Und ja, warte jetzt sozusagen, spiele jetzt auf dem Free-Account-Level und warte darauf, dass endlich das hohe Level freigeschaltet wird, damit ich das Ding auf vollen Ultra-Raytracing-Einstellungen mit allen Bells und Whistles spielen kann. und jetzt kam neulich eine Mail, dass ich irgendwie, dass meine Kreditkarte am 2. Dezember belastet wird. Das nehme ich jetzt mal als Hinweis, dass ich möglicherweise ab 2. Dezember werde auf diesem Level spielen können. Und es ist mir jetzt vorher schon auf die Füße gefallen einmal, weil auf dem Free-Level, Free-Tier, sieht die Grafik nicht so geil aus, aber man kann das schon spielen, ist kein Problem. Also sieht schon okay aus, viel, viel besser, als es auf jedem Rechner, den ich hier habe, jemals aussehen könnte, wenn ich es direkt spielen würde. Aber du kannst pro Session nur eine Stunde spielen. Und am Anfang hat mich das nicht nennenswert gestört. Weil ich bin dann immer, hab dann eine Stunde gespielt und dann kommt auch so der Timer oben reingefahren und sagt dir, hier, du hast jetzt noch 8 Minuten oder so und dann zählt das da so runter und kurz vor Ende drückst du dann halt nochmal speichern und dann fliegst du raus und meistens habe ich das dann auch so für mich genommen und hab dann auf die Uhr geguckt und dachte, okay, ist 1.40 Uhr, kannst jetzt auch mal ins Bett gehen, musst ja noch arbeiten nächsten Tag und Kinder hast du auch. Jetzt hatte ich aber neulich, hatte ich eine Mission, die habe ich irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten nach Start des Spiels habe ich die Mission angefangen und die hat halt über 40 Minuten gedauert. Ach, und du kannst Scheiße. Während der Mission nicht speichern. Und dann drückst du immer auf den Quick-Save-Button und dann sagt das Spiel halt, can't save at this point oder sowas. Und dann guckst du oben so 8 Minuten noch. Verdammte Mission, schnell, 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 schnell. raus, rennen, den Typen noch umschießen, rausrennen. Und dann, ja, okay, noch eine Dialogszene und noch eine Quatsch-Laber-Szene und noch eine Dies-Szene. Und irgendwann dann so, puff, hart, Spiel beendet. So, fuck, ich ja, muss die Mission nochmal von vorne anfangen. Und schon allein aus dem Punkt bin ich jetzt an dem Dings, dass ich denke, kann es jetzt mal der 2. Dezember sein, ich will jetzt meinen Pro-Account haben, damit ich hier, dann kannst du, glaube ich, 6 Stunden oder 8 Stunden oder so, also dann kannst du so lange zocken, bis es ungesund wird. Und damit hätte ich dann dieses Problem natürlich nicht mehr. Man kann natürlich verstehen, warum sie das machen, irgendwelche Einschränkungen, wenn sie da so kostenlos Rechenpower verschenken. Irgendwelche Einschränkungen müssen sie ja tätigen. Und das ist natürlich eine davon, die relativ viele so Hardcore-Gamer sehr schnell in den Pro-Account treibt. Ja. Ob sie das Geld haben oder nicht, das ist dann wahrscheinlich nebensächlich. Ja. Insofern, ich werde nochmal berichten, wahrscheinlich in der nächsten Folge, denke ich mal, wird sich das dann hoffentlich freigeschaltet haben und dann auch mal gucken, wie es dann aussieht, was die Grafik dann hergibt. Soll ja dann bis zu 120 Hertz und 4K und ich weiß nicht, was alles können. Dann gucken wir nochmal.
Ja. Klingt gut. Aber natürlich auch, ist auch ein Geld- und Zeitfresser.
Ja, vor allem Zeit, ne? Es konkurriert natürlich ein bisschen hier mit Netflix gucken.
Du baust dir gerade die Überleitung. Sehr gut.
Genau.
Was gucken wir denn auf Netflix nächste Woche?
Wir gucken auf Netflix diesen Knopf, wo man das Netflix zumacht und dann rüber geht zu Amazon Prime.
Okay.
Also den anderen Button.
Ja, hab ich oft nicht so auf dem Schirm. Ich muss tatsächlich, ich schaue doch meistens bei Netflix, was wir so gucken.
Ja,
was haben wir denn
bei? Wir haben einen Film aus dem Jahre 2020. Wir gehen geht gerade noch. Muss ich jetzt noch nehmen, sonst darf ich nicht mehr. Wir gehen nach Frankreich und schauen Isabelle Huppert zu, wie sie sich in einer, ich weiß nicht, ich nehme an, Komödie, ja doch, steht hier als Comedy, versucht und
mit berauschenden Talenten.
Eine Frau mit berauschenden Talenten, so ist es. Genau. Findenreich, französisch, fabelhaft, sagt die alliterationsreiche Ankündigung hier. Die großartige Isabelle Huppert beweist ihr riesiges Komödientalent und flunkert sich mit großer Schlagfertigkeit durch die Königsdisziplin unter den Männerdomänen. Und dann geht der Text nicht weiter. Irgendwas von höchstem Humorniveau und so weiter. Also wollen wir mal hoffen, dass der andere Text uns nicht enttäuscht und wir ein bisschen lachen dürfen. Eine Frau mit berauschenden Talenten auf Amazon Prime, da müsst ihr reinklicken, wenn ihr nächste Woche wissen wollt schon, worüber wir sprechen werden.
Das Komödien-Must-See des Jahres, also des letzten Jahres.
Ja, okay. Von Jean-Paul Salomé.
Das klingt alles sehr französisch irgendwie. Verwechslungskomödie, ja, das klingt super. Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Ob uns das mehr unterhält als Seitenwechsel. Ich gehe fast davon aus.
Ja, ist jetzt noch nicht, noch nicht sehr weihnachtlich, aber das überlasse ich euch dann in den nächsten zwei Wochen, dass ihr dann, Stefan, wenn nächste Woche wieder dran ist, wäre dann so ja, die Zeit, ne? Ich weiß nicht,
es geht jetzt langsam los, ja. Ich finde immer
Advent. Ja, frei, was er wählt. Wahrscheinlich nimmt er irgendwie so einen krassen Actionfilm, wo Leute umgeschossen werden, aber.
Ja, ich neige leider auch. Ich habe einen Weihnachtsfilm und einen harten Actionfilm. Mal gucken. Aber eigentlich müsste ich den.
Es kann nicht immer. Also, Stirb langsam ist schon die optimale Kombination von genau diesen beiden Shows. Aber gibt's halt auch nicht jedes Jahr. Ist halt leider so. Ja. Gut. Wir gehen dann jetzt mal zurück in unsere Schachtel und ihr könnt diesen Podcast hören, wann es euch in die Zeit passt. Vielleicht sogar, während ihr in der Schlange steht, um eure Boosterimpfung abzuholen. Das würden wir euch sehr empfehlen. Und das war die Folge 706, glaube ich. Ich habe meinen Tab zugemacht, ich weiß es nicht mehr. Der Film Seitenwechsel hat uns ein bisschen ratlos zurückgelassen. Wenn ihr da mehr Erhellung in uns und in die anderen Hörer und Hörerinnen bringen wollt, dann sneakpot.de aufmachen und unter dieser Folge gerne ein paar Kommentare da lassen. Ansonsten nächste Woche wieder einschalten, wenn wir Isabelle Huppert dabei zugucken, wie sie fabelhafte Talente auspackt. Das war das Sneakpot. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Das klang jetzt so ein bisschen male-gazig. Wie sie ihre fabelhaften Talente auspackt.
Ich wollte,
war doch gerade gemeint.
Ja, gut, dann bis nächste Woche. Tschüss.